Ihr hört Comic Review Ausgabe 288 mit dem zweiten Band von Paper Girls. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In Ausgabe 228 hatte ich ja bereits Paper Girls Ausgabe 1 besprochen. Und während der erste Band in meinen Augen noch vielleicht so ein wenig angehaucht typisches Teenager-Drama war, was wir aus dem ein oder anderen Film so aus den 80ern kennen. Wir erinnern uns, vier Mädchen, die Zeitung austragen, auf Monster treffen plötzlich, ich sag jetzt mal, Außerirdische finden, das Ganze drumherum, also BMX-Räder, die seltsame Frisuren, die die Mädels zu dieser Zeit hatten und natürlich auch die ein oder andere Referenz so im Hintergrund an bestimmte Elemente aus den 80ern, popkultureller Natur, war es ein gutes Buch und wie gesagt, Brian K. Vaughan hat bei mir quasi immer schon ein wenig Vorschusslorbeeren, wobei diese vermeintlich hier dargestellte Vorstadt-Idylle für mich noch nicht so 100% den Lesefluss von, sagen wir mal, Why the Last Man getroffen hat. Und deswegen ist auch der zweite Teil vielleicht ein, zwei Wochen länger auf dem Haufen liegen geblieben, der zu lesen ist. Aber dann hat mich die Neugier doch gepackt, denn der dritte Teil soll wohl auch oder ist bereits erschienen, Ende 2017 noch rauskommen, meiner Ansicht nach. Ich werde es entsprechend dann mit verlinken, wo ihr es auch kaufen könnt, insofern gar kein Problem. Wie gesagt, der zweite Band ist aber mit den Ausgaben 6 bis 10, also 5 Hefte wieder vereint in einem Trade Paperback, jetzt bei Crosskult erschienen für 22 Euro zu haben mit 144 Seiten. Und während wir erinnern uns im letzten Heft, also in der Ausgabe 5, im ersten Trade Paperback ja so einen Cliffhanger-Moment hatten, wo eine Person ankam, die uns, sagen wir mal so, vage bekannt vorgekommen ist, wird diese Situation hier ein paar Schritte vorher noch wieder aufgegriffen. Denn wir sehen diese Person, wie sie mit ihrem, also es ist glaube ich auch so ein kleiner Smart, durch die Gegend fährt, durch die Innenstadt fährt und dann plötzlich eben vor drei unserer Mädels, also drei Protagonistinnen dort auftaucht. Und wir erfahren schnell, das ist kein großer Spoiler, dass Erin Ting gleich zweimal da ist. Also einmal ihr alter Ego quasi aus der Zukunft, älter und einmal wesentlich jünger. Sie vergleichen dann ihre Narben, die sie bekommen haben und es stellt sich heraus, wir sind die gleichen. Und nun gibt es keinen Zeitreisenparadox oder sie können sich berühren und sie werden nicht ausgelöscht und sowas gar nicht. Aber dieses Buch steht halt deutlich im Fokus von Zeitreisen und den möglichen Konstruktionen und wir sehen auch noch einmal, sagen wir mal, die Wächter oder ich weiß gar nicht, was die letztlich sind. Also dieser seltsame Kauz oder Typ, der mit seinem weißen Rauschebart schon im ersten Band so ein wenig die Beobachterrolle gespielt hatte. Auch der wird hier wieder in Szene gesetzt und der ist so ein Guru-Verschnitt und man fragt halt, ja, müssen wir jetzt da was dagegen machen, dass es diese verschiedenen Zeitstränge gibt, die aufeinandertreffen und er meint dann nur sinngemäß, nein, das ist überhaupt kein Problem, das löst sich quasi von selbst. Innerhalb des Buches erfahren wir, dass es sich nicht zu 100% von selbst löst oder lösen wird wahrscheinlich. Wir haben hier wirklich ganz tolle Momente, in denen verschiedene Figuren oder sagen wir mal eine Figur aus verschiedenen Zeitepochen plötzlich im Raum steht, wobei nicht immer alles hundertprozentig so eindeutig ist, also für den Leser schon eindeutig, welche Person das ist, aber für die Protagonisten nicht so ganz klar ist, sind die einem nun gut gesinnt oder sind die böse oder was wollen die, was sind ihre eigentlichen Ziele dahinter. Und wir haben hier wirklich so einen bunten Mix aus ganz verschiedenen Zeitreisegeschichten mit allen ihren Vor- und Nachteilen. Wir haben aber, und das ist glaube ich der Hauptfokus, auch wieder diese fantastisch gute Charakterentwicklung dieser Mädchen, die ja ihren, vierten Sidekick KJ suchen und sich eben auf die Suche nach ihr machen und dabei alle möglichen Dinge, Abenteuer erleben, obwohl Abenteuer ein wenig zu weit gegriffen ist. Was hier für mich überzeugender gelungen ist als im ersten Band, ist einfach so diese Harmonie. Also ich konnte dieses Buch auch nach der Lektüre, also dem Anfang der Lektüre nicht mehr aus der Hand legen. Wir haben so ein paar Sprünge vorwärts und man macht natürlich das, was wahrscheinlich jeder von uns machen würde, wenn er plötzlich 10, 20 Jahre in der Zukunft ist. Man guckt im Prinzip, was aus einem geworden ist und manchmal will man dann oder manchmal wollen unsere Protagonisten natürlich die Antwort nicht unbedingt erfahren. Ergibt sich doch hier das ein oder andere Dilemma oder man merkt halt, dass man irgendwie nicht so richtig von der Stelle gekommen ist oder immer noch zu Hause lebt oder ganz andere Probleme hat. Und das macht Brian K. Vaughan ja wirklich fantastisch. Also die Art und Weise, wie er mit seinen Figuren umgeht, wie er die Figuren entwickeln lässt, die sind für mich wirklich par excellence. Und das Ganze natürlich gepaart mit dieser Prise Horror. Also diese Zeitreisen haben natürlich auch noch ein paar ungebetene Gäste quasi im Schlepptau mitgebracht, wo dann wieder einer aus der Zukunft kommt und auch dieser wieder in die richtige Zeitlinie bringen will. Da wird etwas angedeutet, dass da quasi so ein Reset vielleicht stattfinden wird oder stattfindet. Die einzelnen, ich sag es mal, älteren dieses Packs, die versuchen natürlich dann auch, sofern möglich, zu helfen. Und man hat einfach das Gefühl, das sind drei beziehungsweise dann eben vier Mädchen, die sich einfach gut verstehen. Und auch wenn sie eben einmal die jüngere Figur von sich selbst sind und dann auch die ältere Figur wieder sind und die gleichen Gedanken eigentlich haben sollten und das dann trotzdem aber über die Reife ganz neu definiert wird, also wo der Blickwinkel der einzelnen Personen neu formuliert wird und fokussiert wird. Wie gesagt, das Besondere ist halt, dass man sich jetzt, ich glaube, im Jahr 2016 befindet, was ja auch noch nicht de facto die Zukunft ist, sondern aber auch aus Sicht der Mädels, die in den 80ern leben, dann doch die Zukunft ist, was ein wenig zu Verwirrung führt. Bestes Zitat in diesem Zusammenhang ist, als Erin und ihr älteres Ich eine Shopping Mall besuchen, die mittlerweile runtergekommen ist und es ist wirklich tot und geschlossen und sie dann fragt, was ist denn mit dem Buchläden und die Antwort von der älteren Erin, Amazon ist eine Schlampe. Also auch hier zwischen den Zeilen die Kritik eben an so großen Konzernen, die eben so kleine Buchläden oder kleine Geschäfte einfach platt machen durch ihre Vormachtstellung und das finde ich einfach so genial gelöst hier, dass das hier mit aufgenommen wird und dann, wie gesagt, auch bis in den Druck gekommen ist. Dann gibt es Andeutungen an Hillary for President, also ich weiß gar nicht, ob die auflösen, ob sie es geschafft hat oder nicht innerhalb dieses Buches, ist aber auch egal. Also man sieht hier schon, dass eben ganz aktuell politische Themen, also hier mit ganz minimalistisch ihren Einfluss finden. Man könnte jetzt dem vorwerfen, de facto passiert nicht wirklich viel, aber ich glaube, die Chemie der Charaktere ist das, was dieses Buch so besonders macht und wo man eben eine Freude daran hat, dieses Buch sich anzuschauen und zu lesen. Hinzu kommt, und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ist das Artwork von Cliff Chang. Wobei man natürlich sagen muss, so gut wie das Line-Artwork von Cliff Chang ist, der Hauptfokus oder das, was wahrscheinlich hier am meisten anspricht und am meisten auffällt, sind natürlich die Farben von Matt Wilson. Bemerkenswert ist, dass er das dann mit Farben schafft, die, sagen wir mal so, eher untypisch sind. Also nicht unrealistisch in gewisser Weise, aber man eher so den Eindruck hat, dass vieles seiner Farben unter dem Fokus einer farbigen Lampe stattfindet. Das ist wahrscheinlich das Beste, oder wie ist das Beste, wie ich das vergleichen kann. Diese Analogie dazu ist, wenn man eben unter einer roten Lampe steht, wird alles halt so in einem Rotton angehaucht und hier ist es ähnlich. Also hier sind Hautfarben, die ein realistisches Bild geben, gar nicht bis ganz, ganz selten zu finden. Ansonsten ist die Sättigung der Farben ganz oft zurückgenommen, außer man befindet sich so ein wenig in der Zukunft, aber auch da wird das eher nur ansatzweise thematisiert. Einzige Ausnahme im Hinblick auf richtig satte, kräftige Farben ist der Moment, in dem, ich glaube, die Erin aus der Zukunft zurückkommt. Die hat dann so einen Rucksack und Schuhe in einem richtig knalligen Rot in dieser Signalfarbe. Wobei dann eben zu sehen ist, glaube ich, wenn man so dieses Buch weiterliest und sich anschaut, dass eben hier viel auch eben über diese Farben signalisiert und transportiert werden. Gar keine Frage, die Mischung eben aus den gelungenen Charakteren und dem cleveren Einsatz von Farben, die abseits der normalen für mich so Farbpalette stattfindet. Also selbst wenn man im Haus ist nachher, als sie quasi die ältere Erin besuchen, wirkt das, als würden die mehr oder weniger im Dunkeln sitzen. eine ganz wichtige Rolle spielen also die Farben in diesem Comic. Und wenn man sich dann auch das Ende dieses Bandes anschaut, könnte man fast vermuten, man hat einen Hauch von Normalität, wobei eben der Sprung dorthin nichts mit Normalität zu tun hat. Insofern halte ich mich ja ein wenig vage zurück. Was ich auch irgendwie immer einen Grund zum Schmunzeln finde, ist die, ja, wie soll ich sagen, die Präsenz oder die Dominanz von Apple-Produkten hier. Es gibt auch futuristische Apple-Produkte, die quasi aber mit dem inneren Auge direkt kommunizieren. Vermutlich eben in dem Teil ein Produkt aus der Zukunft sind. Was auch interessant ist und was man wahrscheinlich dann wirklich auch so ein bisschen bewusster sich bei der Lektüre anschauen sollte, ist die Tatsache, dass, das hatte ich glaube ich bei Strip Panel Naked auch schon gehört, dass was eben die Farben angeht von Matt Wilson, er eben mit dieser Sättigung wirklich auch spielt, was im ersten Durchblättern vielleicht noch so als Fehler der Druckerei abzustempeln ist. Also wenn ein Charakter erst eher so pastellige Töne hat, die dann eben ins viel gesättigtere, dominantere übergehen, denkt man, ja, obwohl es eine Seite im Buch ist, fällt das halt nur marginal auf, aber es bringt halt eben diesen Fokus, diese Dominanz, wo wir uns gerade befinden, noch einmal deutlicher dem Leser vor Augen. Das passiert hier in diesem Buch eben ganz häufig. Also es ist quasi fast ein Signal innerhalb dieses Buches, eine Art Zeichensprache, wenn etwas aus der normalen Farbsättigungspalette heraussticht, dass etwas ganz Besonderes oder etwas von Bedeutung passiert. In meinen Augen die Kombination aus dem Zeichner Cliff Chang und den Farben von Matt Wilson, wobei ersterer, also Cliff Chang, den Eisner Award 2016 als bester Zeichner bekommen hat, die machen eben hier einen Großteil dieses Buches aus. Also dieser, weiß ich nicht, da tritt fast ein wenig Brian K. Vaughan zurück, wobei ich nicht weiß, wie detailliert sein Skript dazu ist, also was er dann wirklich schon an Handlungen oder an dem, was passieren soll, vorgibt. Für mich ganz, ganz großartiges Kino, wobei ich ganz ehrlich immer noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung dieses Buch dann letztlich final gehen soll. Also was so, sind es eben so Teenager, die versuchen nach Hause zu kommen, die die Weltbedrohung irgendwie abwehren wollen. Es ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die einfach wirklich von Anfang bis Ende nur noch Spaß macht. Und man merkt halt, und das ist das Schöne, halt auch so dieser Handlungsbogen dieses zweiten Bandes, der passt so inhaltlich komplett zusammen, bricht aus dem, was wir bisher hatten, noch einmal heraus, während der erste Handlungsteil noch ein wenig, weiß ich nicht, ein wenig, naja, verwirrend will ich nicht mal unbedingt sagen, aber da hatte man zwar neben den ganzen coolen Effekten für mich so ein wenig noch Probleme, sich, also für mich jetzt als Leser, sich zu orientieren, in welche Richtung das geht, weiß ich am zweiten Band auch nicht, aber ich hatte ein wesentlich besseres Gefühl dabei, wie ich unterhalten worden bin. Und Brian K. Vaughan zeigt eben aufs Neue, dass er wirklich zu einem der Besten in dieser Branche gehört, mit allen den vielleicht leicht stereotypen Elementen, die sich auch in diesem Buch finden. Und trotzdem ist es eben ein Talent, eine Geschichte so straight und so packend zu erzählen, wie es in diesem Fall geschehen ist. Das soll es dann auch gewesen sein zu Paper Girls Band 2, erschienen bei Crosscult, dort für 22 Euro zu haben mit 144 Seiten in Hardcover-Bindung. Sehr, sehr empfohlen. Wer bisher den Schritt noch nicht gewagt hat, schaut dort unbedingt mal rein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie immer, andere Besprechung dieser Art findet ihr auf comicreview.de und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.